Jetzt haben wir von Oma und Opa gelernt, Beziehungen sind Kompromisse. Und das ist leider eine Scheißaussage, weil die stimmt nicht. Wir wissen heute, dass das überhaupt nicht hilfreich ist, sondern was hilfreich ist, ist eher mal schenke ich dir etwas und mal schenkst du mir etwas.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.
14 Jahre und 8 Monate, so lange dauert in Deutschland eine Ehe im Durchschnitt, bevor sie geschieden wird. Mein heutiger Gast ist quasi sowas wie der Superkleber für die Liebe. Einer der Paare, die sich auseinandergelebt haben, wieder im besten Fall näher zusammenbringt, wenn sie es denn zu ihm schaffen. Erik Hegmann ist Paartherapeut und Autor und vielen auch bekannt aus der NDR-Dokuserie Die Paartherapie, in der er echte Paare begleitet, mitten in ihrer emotionalsten Lebensphase. Auch in seinem Podcast Die Paartherapie geht es um nichts Geringeres als das, worum sich ja am Ende alles bei uns im Leben dreht, die Liebe. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist im Bunte Wipgloss Podcast. Herzlich willkommen, lieber Erik.
Ganz lieben Dank für die Einladung, Jenny.
Schön, dass du da bist. Erik, wie viele Taschentücherboxen stehen bei dir in der Praxis?
Zwei. Eine rechts vom Sofa, eine links vom Sofa. Und beide werden gut genutzt. Also ich muss die schon häufiger auffüllen.
Mhm. Als Paartherapeut, Erik, glaubst du an die eine große Liebe?
Nein. Aber das würde ich gern differenzieren. Ich kann schon in eine Person mein Leben lang verliebt sein. Meine Vermutung ist aber, ich muss mich mehrfach in diese Person verlieben, in meiner Beziehung. Und das hat damit zu tun, dass wir uns alle ja verändern. Das heißt, die Person, die du vor Jahren kennengelernt hast, die ist dein Partner, deine Partnerin, 10 Jahre später eigentlich nicht mehr. Du bist es ja auch nicht mehr. Und jetzt gilt es, wieder zusammenzukommen. Und das bedeutet, ich muss mich neu verlieben. Im besten Fall möchte ich mich neu verlieben und muss es nicht. Das macht die Sache noch viel schöner. Grundsätzlich ist das aber schon ein Prozess, der immer wieder passiert. Und ja, manche Menschen verlieben sich dann in andere Personen und manche immer wieder in die gleiche Person. Aber einmal alleine, das fürchte ich, reicht nicht.
Oh, hast du das schön gesagt. So habe ich das doch gar nicht betrachtet tatsächlich. Gibt es eine, ich nenne es jetzt mal Anleitung oder ein Tipp von dir, für welche Paare macht eine Paartherapie Sinn, für welche nicht? Ich muss gestehen, auch in meinem Freundeskreis ist das ein Thema. Ich glaube, es ist auch, ich nenne es mal in Anführungszeichen, salonfähiger geworden, dass immer mehr Menschen sich auch dazu bekennen und sagen, das ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Im besten Fall hilft es uns. Ich glaube, vor vielen Jahren oder in der Generation meiner Eltern wäre das so, oh, um Gottes Willen. Und selbst wenn wir das machen, das darf ja auch gar keiner wissen. Also am besten hinter verschlossenen Türen. Also gibt es Paare, wo du sagst, da kann man noch helfen oder merkst du tatsächlich auch, da ist Hopfen und Malz schon verloren?
Nun, es gibt natürlich einen Zeitpunkt, der ist zu spät. Ich sag gerne, es gibt kein zu früh für die Paartherapie. Das ist jetzt auch nicht ganz richtig, weil dann ist es eher eine Art Beziehungsworkshop. Und die Idee dahinter ist, wenn sich zwei Menschen richtig gut verstehen, richtig viel Spaß miteinander haben, dann ist eigentlich der beste Moment, um etwas zu lernen, damit ich auch in 10 Jahren noch Spaß miteinander habe, wenn es dann etwas schwieriger wird. Wenn es nämlich schwierig geworden ist, dann ist, sagen wir mal, der Stresslevel schon so hoch, dass ich nicht so wahnsinnig gut darin bin, neue Dinge aufzunehmen, tolerant zu sein, alle Verletzungen, die wir einander zugefügt haben, so ein bisschen großzügig zu vergessen und neu zu beginnen. Deswegen, früher ist schon besser. Wie du gesagt hast, es gibt heute dieses Tabu nicht mehr. Ich denke auch, dass das Format da auch ein bisschen geholfen hat in den letzten Jahren und es wird auch fortgesetzt werden. Deswegen hoffe ich, dass das wirklich auch nicht unbedingt zum Trend wird, in die Paartherapie zu gehen, aber auf alle Fälle leichter fallen wird. Vielen Paaren, die so noch irgendwie einen komischen Gedanken dabei haben. Ja.
Merkst du einen Unterschied bei Männern und Frauen? Oft ist es ja so, auch beim Thema Gesundheit, dass die Frauen so ein bisschen der Treiber sind und auch die Männer ein bisschen anschubsen und sagen, Schatz, warst du eigentlich mal bei der Untersuchung? Magst du nicht mal zum Arzt gehen? Männergesundheit ist Frauensache, da gibt's jetzt so ein schönes Buch. Ist das auch in der Paartherapie so, dass sag ich mal, der Anstoß oft von Frauen kommt und die Männer so ein bisschen, ich stelle es mir gerade so ein bisschen vor, so ein bisschen grummelig hinterher schlunzen und sich da hinsetzen und die Augen verdrehen und sagen, ja, ich muss halt jetzt hier sein oder ich mache das halt jetzt mal mit. Wie erlebst du das?
Also bei mir ist das nicht so. Das hat aber natürlich auch den Grund, Paare kennen meine Arbeitsweise und wissen, dass das bei mir nicht so wahnsinnig gut funktionieren würde. Das wird bei Kolleginnen und Kollegen anders sein. Das Klischee, ich mag Frauen-Männer-Klischees nicht so wahnsinnig gerne, weil sie geben so ein bisschen die Erlaubnis, sich darauf zurückzuziehen. Ich bin ja ein Mann, ich bin ja eine Frau, deswegen ist das so. Nee, Quatsch. Na, also Veränderungspotenzial hat jeder, also da vergesse ich mal schnell die Geschlechterklischees. Wenn es darum geht, wer sieht zuerst Probleme in der Beziehung, da bestätigt sich das natürlich schon. Das muss man ehrlich sagen. Und das hat sehr viel mit der Sozialisierung zu tun und nicht mit unseren DNA, sondern das ist einfach eine Art, wie ich mit bestimmten Dingen umgehe und wie ich das lerne. Und Männer, ja, neigen eher dazu, das dann erstmal mit sich selbst auszumachen und zu warten, bis es schlimm wird. Ne? Also Stichwort, ich gehe zum Arzt, dann, wenn es richtig weh tut. Vorher brauche ich ja nicht. Und Frauen denken da ein bisschen weiter. Das ändert sich allerdings schon auch. Also zu mir kommen Paare, da ist der Anlass häufig der Grund, warum sie kommen. Und das kann sowohl vom Mann als auch von der Frau ausgehen. Mhm. Beispielsweise, wenn es um sexualtherapeutische Themen geht, erlebe ich durchaus, dass sehr viel häufiger Männer jetzt auch den Anstoß geben und sagen, also ich finde eine Beziehung ohne Intimität nicht so wahnsinnig spannend. Lass uns doch mal nachgucken.
Und es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe, warum Paare zu dir kommen natürlich. Aber gibt es in einer Beziehung etwas oder in einer Ehe, wo man merkt, jetzt sind es nicht mehr normale Unstimmigkeiten oder wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt? Also wann sollten die Alarmglocken klingeln? Gibt es da Warnzeichen?
Ja, es gibt so ein Anzeichen ganz bestimmt, nämlich wenn die kleinen Dinge wie die Socken, die rumliegen, eskalieren zu einem Streit, der beziehungsexistenziell wird. Das heißt also, wir streiten uns über Themen, die eigentlich diesen Streit nicht wert sind, stehen am Ende da und fragen uns, hat meine Beziehung überhaupt noch Sinn? Bist du der Richtige, bist du die Richtige? Dann ist sicherlich ein Punkt erreicht, denn das Problem ist, aus jedem Streit gehen wir mit Verletzungen raus. Das bedeutet, in den nächsten Streit gehen wir rein mit etwas mehr Schutzprogrammen, damit wir diese Verletzung nicht nochmal erleben müssen. Und die wiederum führen dazu, dass wir noch härter aufeinanderprallen. Das heißt, irgendwann mal ist das kein Konflikt mehr. Das heißt, zwei gleichberechtigte, unterschiedliche Bedürfnisse treffen aufeinander, sondern es ist wirklich ein Streit. Und das bedeutet, eine Stressreaktion von mir erzeugt eine Stressreaktion bei dir. Und auf die reagiere ich wieder mit meiner Stressreaktion und umgekehrt. Und das sind so, bei Gottman heißt das die vier apokalyptischen Reiter der Paarkommunikation beispielsweise. Das klingt schon auch genau so.
Ja, das klingt nach Untergang.
Aber das ist dann, ich übe Kritik, weil mich was stört. Das heißt, da ist die Spannung, hat sich bei mir aufgebaut, es platzt raus. Oh Gott, kannst du nicht endlich mal. Das ist eine Stressreaktion, weil mein Nervensystem ist hochgefahren. Jetzt wird auf der anderen Seite eine Person sein, die kennt das schon. Das heißt, deren Nervensystem ist auch schon in Alarmbereitschaft. Da passiert gleich wieder was. Jetzt kommt was. Das ist die Bestätigung. Dann wird diese Person, je nach Prägung und Biografie, jetzt irgendwie drauf mit einer eigenen Stressreaktion reagieren. Beispielsweise mit Verteidigung. Ja, aber das ist doch gar nicht wichtig. Was regst du dich jetzt so auf? Chill mal. Jetzt wissen wir ungefähr, dass es in der Historie der Menschheit noch nie funktioniert hat, jemandem zu sagen, jetzt beruhig dich doch endlich mal. Hat noch nie geklappt, wird es auch nie, tun wir trotzdem. Ist eine Stressreaktion, da denken wir nicht drüber nach, das läuft automatisch. Und darauf reagiert dann die andere Person auch irgendwie, vielleicht mit Rückzug. Und dann kommt die andere hinterher, wenn ich nicht gehört werde, was passiert? Ich werde lauter, ich werde drängender. Die Person, die sich zurückzieht, findet das jetzt noch weniger gut, weil die zieht sich ja schon zurück und möchte nicht mehr. Und dann prallt es richtig aufeinander und dann ziehen wir all die Waffenarsenale raus, die wir so in unserem Beziehungsleben uns angeeignet haben. Das heißt, du hast mir doch damals erzählt, dass deine Eltern schon auch so. Und dann komme ich mit, ja, weißt du was, du erinnerst mich an deine Mutter. Und solche Sätze wie, du erinnerst mich an ein Elternteil, kann man davon ausgehen, die sind nie als Kompliment gemeint.
Also ich schmunzel nur. Ich lache nicht, aber es ist tatsächlich ja so. Und was ich auch mal dazu gehört habe, Erik, kannst du mal sagen, ob das stimmt? Du bist der Experte. Ein ganz großer Punkt ist auch, dass man sich auch irgendwann nicht mehr verträgt. Also es gibt diese, es bleibt dann so im Raum stehen, ne? Vielleicht, wie du sagst, jeder holt seine Waffen raus und dann geht der in das Zimmer und der in das Zimmer und irgendwann verläuft sich so. Also dass man sich einfach nicht mehr verträgt und nicht mehr über die Sachen spricht und irgendwann wird's in Anführungszeichen normal. Wenn ich das jetzt mal so laienhaft skizziere.
Da ist ein Prozess, ganz richtig, da ist ein Prozess, der dazu führt, dass es eben nicht mehr um die Socken geht. Das wäre der Anlass, das wäre das Sachthema, sondern wir streiten uns um die Bedeutung. Mhm. Das heißt, was macht das mit mir? Welche Emotionen habe ich dabei? Ich finde es respektlos, dass du mir deine Socken hinterlässt. Mhm. Oh. Jetzt geht's schon nicht mehr um die Socken. Wenn sich das Paar jetzt nur darüber streitet, wo liegen die Socken morgen, sprechen die eigentlich am Thema vorbei, weil es geht darum, ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht respektiert, ich bin nicht deine Putzhilfe. Mhm. Und das ist höchstwahrscheinlich nicht nur im Bereich der Socken so, sondern auch in anderen Themen. Und so trägt sich das ganz schnell in viele Bereiche einer Beziehung und wird dort, jetzt sei mal das Wort, das ich eigentlich nicht mag, toxisch, giftig, weil ich reagiere ja schon von Haus aus jetzt darauf, mit meinem erhöhten Nervensystem, nämlich du als Bedrohung, du wirst gleich wieder irgendwas haben. Und dann kann ich gar nicht anders, als wieder mit einer Stressreaktion auf dich zu reagieren. Und schon sind wir da drin. Das geht immer schneller und wird mit jedem Mal immer heftiger. Das ist der Teufelskreis, den es dann zu durchbrechen gilt. Ich brauche an der Stelle, Spoiler, nicht die Lösung zuerst, sondern ich brauche die Verbindung wieder. Und das ist sehr schwierig, weil beide da sitzen und sagen, also wenn du mir versprichst, dass du die Socken wegmachst, dann können wir auch wieder zusammen Kaffee trinken. Verständlich, sehr menschlich, wird aber nicht funktionieren.
Die Verbindung hast du gerade erwähnt. Gibt es den berühmten Versöhnungssex?
Den Versöhnungssex gibt es, aber auch nicht bei jedem Paar, weil viele Menschen können sich nach so einem Streit tatsächlich, Fachbegriff Koregulation, also in der Regulation ihrer Emotionen durch die Nähe, Verbindung mit dem Partner, mit der Partnerin, sehr gut runterregulieren. Dann fährt das Nervensystem runter. Und Sex hat ja den großen Vorteil, das ist so ein kleiner Neustart im Kopf und im Körper. Das ist eigentlich großartig. Nur viele Menschen können auch keine Nähe zulassen, nachdem sie gestritten haben. Und für die ist das ganz sicherlich eine schlechte Idee. Also es kann nicht sein, beispielsweise, ich habe jetzt gehört, da sagt so ein komischer Vogel, der gilt als Experte, Sex nach dem Streit ist eine super Idee, jetzt haben wir bitte Sex. Und die andere Person sagt, nee, haben wir nicht, auf gar keinen Fall haben wir das jetzt. Also das gilt es individuell auszuhandeln. Was aber hilft, ist ein Ritual zu finden nach einem Streit, um die Versöhnung wieder zu erlangen. Ob das jetzt Sex ist oder Kaffee auf dem Balkon oder ein Spaziergang. Jedes Paar darf das für sich experimentieren und herausfinden. Aber so ein Ritual ist gut, weil sich mein Körper das merkt und dadurch unterstützt wird, herunterzufahren.
Das ist schön. Weil du gerade gesagt hast, man fühlt sich auch verletzt. Das ist typenabhängig, inwiefern man da wieder runterfahren kann und so einen Neustart zulassen kann. Ich habe gelesen, dass jemand bei dir in der Praxis mal gesagt hat, also eine Frau zu ihrem Mann, ich wünsche mir jeden Tag, dass du stirbst. Das ist natürlich schon eine krasse Aussage, ne? Also was kann man da noch tun, auch als Therapeut dann in deinem Fall?
Also das, in diesem Fall ist es so, die Tatsache, dass die Frau sich getraut hat, etwas zu sagen, was ihr auf der Seele liegt seit 10 Jahren, mit dem sie seit 10 Jahren jeden Abend ins Bett geht. Wirklich schwerwiegend. Das ist schon mal, therapeutisch gesehen, eine immense Leistung und für die Verbindung von den beiden ganz, ganz hervorragend. Denn das muss ich mich ja erst mal trauen. Denn ich muss mich darauf verlassen, dass du darauf auf eine bestimmte Art reagierst. Und der Mann hat darauf reagiert mit der Rückfrage, seit wann ist das so?
Oh, spannend.
Mhm. Und was sehr menschlich verständlich gewesen wäre, wäre natürlich, wäre der hochgegangen, hätte gesagt, wie kannst du sowas sagen? Mit dir will ich nie wieder was zu tun haben. Wir geben und so weiter. Mhm. Und stattdessen geht er rein und sagt, okay, verletzt mich. Ne? Also das würde niemand gerne hören. Erzähl mir mehr.
Oh wow.
Warum ist das so? Seit wann ist das so? Und in der Geschichte kam dann auch tatsächlich raus, und das ist ganz interessant, das wäre sonst nach der Eskalation niemals Thema gewesen, da hätten die niemals drüber gesprochen. Aus bestimmten kulturellen und sozialisierten Gründen hat sie es sich nicht vorstellen können, sich scheiden zu lassen. Mhm. Das heißt, es war nur der Tod eines Partners, möglich, um da rauszukommen.
Ausweg.
Und das war entweder sie oder er. Und da hat sie sich auch verständlich eher dafür entschieden, dass er das sein soll. Umbringen wollte sie nicht. Also hat sie gebetet, dass das passiert. Das ist natürlich unglaublich tragisch. Das, was aber danach passiert ist, dadurch, dass die beiden sich unterhalten hatten und konnten, in der nächsten Sitzung, die kamen ja wieder, fast wie ausgewechselt. Und erzählten beide lachend, wir sind dann ja da rausgegangen und es war wirklich ganz schwierig. Und dann ist er fast über die rote Ampel gelaufen und ich habe ihn dann noch festgehalten, habe gesagt, Vorsicht, da kommt was. Und er dreht sich rum und sagt, da hättest du jetzt deine Chance gehabt.
Also sie haben es ein bisschen mit Humor genommen quasi dann.
Na, es hat sich was verändert, denn was sie erlebt hat ist, mein Partner kann aushalten, dass ich mit ihm teile, was mich so sehr beschäftigt. Und wir können gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden. Und er wiederum hat festgestellt, wenn er so reagiert, wie er das tut, wenn er hält, seine Emotionen, seine Reaktivität kontrolliert, dann ist seiner Frau der Raum gegeben, Dinge zu erzählen, die sie sonst nie erzählen würde. Und hier kommen wir in das große Thema der Differenzierung, was ein großes Geheimnis für eine glückliche Beziehung ist. Die meisten Paare kommen und sagen, wir wollen Kommunikation lernen. Fast alle, die zu mir kommen, sind gut in Kommunikation. Also die kennen die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg beispielsweise, machen das auch so. Die können gut kommunizieren. Das Problem ist eher, wie gehe ich damit um, dass ich etwas höre, was ich nicht hören möchte? Wie gehe ich damit um, dass du Nein sagst zu meinem Wunsch und zu meinem Bedürfnis? Auch die gewaltfreie Kommunikation bedeutet ja nicht, dass das Bedürfnis und den Wunsch, den ich daraus formuliere, von dir erfüllt werden muss. Ja. Das ist zwar meine Hoffnung, deswegen kommuniziere ich ja so. Aber natürlich kann die andere Person auch sagen, nein, ist nicht so, nee, tut mir leid. Also wir glauben immer in der Beziehung, die anderen würden nur darauf warten und hoffen, endlich was für den anderen tun zu dürfen. Ist nicht so. Und es geht dann darum, wie halte ich es aus, damit umzugehen? Was macht das mit mir jetzt? Und kann ich akzeptieren, dass du zu mir Nein sagst, wenn ich davon ausgehe, dass du gefälligst akzeptierst? Mein Nein ist völlig klar, ne?
Und Erik, kleiner Spoiler, hat es das Paar geschafft? Sind die zusammengeblieben?
Das Paar hat es geschafft, allerdings ist das schon viele Jahre her und das war auch nicht direkt in meiner Praxis, das war bei der Fortbildung und das war hoffentlich etwas, was den beiden so sehr geholfen hat, diese Erfahrung sich öffnen zu können und eine andere Art von Gespräch führen zu können, dass sie daran weitergearbeitet haben. Denn natürlich wurde mit denen vorher auch gearbeitet, dass die dieses Gespräch so führen können. Also ein Paar, das jetzt normalerweise zusammensitzt und bestimmte Techniken nicht geübt hat oder trainiert hat tatsächlich, das wäre, denke ich, nicht in der Lage, so zu reagieren.
Gehen wir das Leben mal zusammen ein bisschen durch, Erik. Es gibt ja die verschiedensten Stadien und Altersgruppen, die entdecken, ui, da müsste uns jemand helfen, dass es im besten Fall weitergeht, weil wir es alleine nicht mehr schaffen. Sagen wir mal, in sehr jungen Jahren, man ist lange zusammen, dann zieht man zusammen die erste Wohnung, alles ist super und dann hört man immer wieder, ich gerade erst wieder letzte Woche von meinem lieben Friseur. Die waren ewig zusammen, dann sind sie zusammengezogen, ein Jahr später, Riesenknall, alles schlimm, funktioniert alles nicht mehr, haben sich getrennt. Ist es das Problem, dass man auf einmal, sagen wir mal, seine komplette Unabhängigkeit aufgibt und dann den kleinen Lagerkoller erlebt oder sich anpassen muss? Also was passiert da, dass sich so viele Paare nach diesem ja eigentlich schönen Schritt, hey, wir wagen es, ein gemeinsames Zuhause zu beziehen, sich dann trennen, doch oft sehr schnell?
Wir alle beginnen mit der Hoffnung auf eine wundervolle, großartige, symbiotische Phase. Das heißt, da ist alles gleich, da haben wir gleichzeitig Lust aufeinander, da müssen wir nicht streiten, weil wir haben die gleichen Interessen. Und das bedeutet, diese Gemeinsamkeiten, die wir erleben am Anfang, und da helfen uns ja auch die Hormone dabei, dass wir das genauso sehen.
Das stimmt.
Dass wir hoffen, das bleibt so. Und bei manchen Paaren ist diese Hoffnung, ja, manchmal erledigt die sich nach ein paar Wochen, bei anderen nach ein paar Monaten, bei anderen aber auch erst nach Jahren oder Jahrzehnten. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie sehr verändern sich die Partner selber, wie viel Veränderungswunsch und Willen und Entwicklungswillen habe ich auch selber. Und irgendwann mal, davon kann man ausgehen, kommt eine Differenzierungsphase. Und die Differenzierungsphase, die hat zwei Bestandteile. Das eine ist, ich muss für mich selber was differenzieren, nämlich ich muss herausfinden, was ist eigentlich mein Bedürfnis in dieser Beziehung? Wer will ich sein? Wie sehe ich meine Rolle? Wer möchte ich sein? Wer möchte ich in deinen Augen sein? Wer möchte ich in meinen Augen sein? Und da haben wir dann in den meisten Fällen, also in allen Fällen eigentlich, bereits ein paar Unterschiede entdeckt. Und diese Unterschiede zeigen sich in drei verschiedenen Situationen, nämlich entweder du reagierst nicht so, wie ich das tun würde, oder du reagierst und handelst nicht so, wie ich mir das wünschen würde, oder du reagierst und handelst nicht so, wie ich das erwarten würde. Wenn ich das erwarte, hat es was mit meinen Werten zu tun. Das tut man nicht. So geht man nicht mit jemand anderem um. Das ist eher fundamental, grundsätzlich. Du machst es nicht so wie ich. Damit komme ich noch zurecht. Aber auch da denke ich mal, ne, also man kann sich mal an den Flughafen stellen und gucken, wie Paare in einer neuen Stadt ankommen und wie sie sich streiten. Wer nimmt jetzt die U-Bahn? Wer sucht denn jetzt den Zug? Wer will lieber Taxi fahren? Wer fragt jemanden oder wer bleibt einfach in der App und guckt, was die beste Möglichkeit ist? Das heißt, an solchen Kleinigkeiten sehe ich, ich würde es anders machen als du. Und dann kommt, ich wünsche mir, dass du es anders machst. Und das ist immer auch so ein schwieriges Ding, weil wir können halt andere Menschen nicht verändern gegen deren Willen. Und damit kommen wir zu dem Punkt, weswegen nahezu alle Paare bei mir auf dem Sofa sitzen, nämlich, der macht das nicht so, wie ich das möchte. Sie macht das nicht so, wie ich das möchte. Das ist die Differenzierungsphase. Und die ist deswegen so schwierig, weil ich selber erstmal lernen muss, meine Bedürfnisse zu benennen, zu finden. Dann darf ich nicht in die Falle treten und mein Bedürfnis gleich als Wunsch formulieren. Weil damit sage ich der anderen Person, so sollst du es machen. Nee, ich sage, ich würde gerne mehr Verbindung erleben, ich würde gerne mehr Zeit mit dir verbringen. So, jetzt können wir planen, wie wir das machen. Und die andere Person kann sagen, oh, da habe ich eine tolle Idee, weil da und da. Sage ich, ich fühle mich einsam und ich möchte gerne mit dir jeden Mittwoch das und das machen, sage ich, stopp. Mittwochs habe ich schon was.
Stopp.
Da habe ich schon was. So, und schon bin ich in einem Konflikt möglicherweise. Das heißt, ich muss erstmal für mich differenzieren, was ist ein Bedürfnis, was ist ein Wunsch. Dann muss ich das kongruent formulieren, das heißt, dass es authentisch ist. Und dann kommt das Thema Fremddifferenzierung. Und jetzt muss ich damit umgehen lernen, dass es dir ganz genauso geht und dass deine Bedürfnisse höchstwahrscheinlich nicht gleichzeitig mit meinen parallel sind. Das ist so. Und dann sind die auch noch gleichberechtigt. Das fühlt sich aber nicht so an, ne? Also mein Bedürfnis ist schon immer wichtiger als deines, ne? Also schon ganz klar. Und ich habe ja einen Wertekatalog, der sagt, also die Tatsache, dass wir das und das zusammen machen, das weiß ich, das habe ich gelesen. Der Vogel hat es gesagt, man will viel Zeit miteinander verbringen. Natürlich verbringen wir jetzt viel Zeit miteinander. Ich habe ja dann, immer wenn ich mich ärgere, habe ich ja diesen tollen Gerechtigkeitssinn.
Ja.
Nämlich, ich bin im Recht, du nicht. Und das werde ich dir jetzt erstmal erklären, warum.
Da weiß man schon, dass es das Problem ist, wenn das jeder im Kopf hat, ne?
Genau. Und dann sitzen da beide und zeigen mit dem Finger aufeinander. Das heißt, nach der symbiotischen Phase kommt immer eine Differenzierungsphase. Und was ich beobachtet habe, ist, die Chancen, dass diese Differenzierungsphase gut läuft. Also schwierig wird die immer. Gibt's gar kein Drumherum reden. Aber dass die gut läuft, ist, wenn beide Partner die Chance hatten, in ihrer Beziehung bereits diese Differenzierung ein Stück weit zu erleben und auszuhandeln. Das heißt, eine Streitkommunikation oder Konfliktkommunikation gelernt haben und das nicht plötzlich zwingend nötig ist. Das heißt, ein Paar, das ganz schnell zusammenzieht, hat in der Regel nicht gelernt, über Konflikte und gleichberechtigte Bedürfnisse bereits zielführend sprechen zu können. Ziehe ich nach 3 Monaten zusammen, bin ich total in meiner symbiotischen Phase. Jetzt stelle ich fest, du möchtest den Schrank. Nach 5 Jahren Beziehung ist mir dein Schrank wirklich neben den Schrank, stelle ich irgendwo hin, alles schön, wir finden schon Platz, notfalls ein Tuch vorher. In meiner symbiotischen Phase frage ich mich aber, passt du zu mir? Wenn du so einen Schrank auswählst, und wir reden jetzt extra von einem albernen Thema wie einem Schrank, das Ganze, wenn ich jetzt mal mit einem Lebenstraum ersetze, ich würde gerne ins Ausland gehen für 3 Jahre, ich hätte gern 3 Kinder, ich möchte aufs Land ziehen, jetzt wird's schon richtig schwierig.
Ja, das stimmt. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, Erik, und zwar die Phase, ich nenne sie mal Familienphase, man ist verheiratet, hat im Zweifel sogar eine Wohnung gekauft oder ein Haus gekauft. Die Kinder sind da, der Hund ist da, es kommen Verpflichtungen. Ich nenne es ein bisschen so die Leichtigkeit des Lebens, die man so in jungen Jahren hat, verfliegt immer mehr. Mir hat mal jemand gesagt, das ist so die Phase des Fremdgesteuertseins. Da merken auch viele Paare, hoppla, so wird es immer so schön gesagt, es gibt uns ja gar nicht mehr. Also es gibt viel Kinder, es gibt viel Arbeit, es gibt viel auch vielleicht Oma, Opa, die nicht mehr so fit sind und um die man sich jetzt auch kümmert. Und da leben sich natürlich auch viele Paare auseinander. Wie schafft man es da, bei sich zu bleiben oder das Wir ein bisschen zu schützen? Es gibt immer so saloppe Sachen, die man liest. Ja, man soll sich einmal die Woche treffen und soll so eine Date-Night machen oder man soll das Handy weglegen und es darf auch nicht über Kinder geredet werden. Das klingt ja auch alles immer schön. Aber ist es nur das dann tatsächlich?
Es ist nicht nur das, es sind aber Kleinigkeiten, die helfen können. Mhm. Also gerade, ich sag mal, die Internetnutzung, sei es jetzt Smartphone, sei es Tablet, führt dazu, dass wir uns nicht wirklich 100% verbunden fühlen. Während wir früher die Serie zusammen auf dem Sofa geguckt haben und beide zitterten, sitzen wir heute da, wenn es zu anstrengend wird, und scrollen auf unserem Telefon. Ich habe dieses Erlebnis nicht mehr, dass ich wirklich ganz und gar mit dir verbunden bin. Und jetzt leben wir in einer Zeit der Metakrise. Wir haben Politik, wir haben Umwelt, wir haben Kriege. Das heißt, viele Dinge sorgen dafür, dass mein Nervensystem sowieso schon mal ganz weit oben ist, weil es auf die Bedrohung reagieren soll. Und da sitzen wir jetzt da und haben eigentlich eine Beziehung und wünschen uns, dass die andere Person für uns da ist und uns hilft, uns zu regulieren. Und was macht diese Person? Das Gleiche wie wir, scrollt auf dem blöden Telefon und macht sich noch verrückter über die Metakrise. Das heißt, da ist es schon hilfreich, das Ding mal wirklich wegzulegen. Das Gleiche gilt für mehr Zeit miteinander. Ohne Zeit miteinander wird es nichts werden. Das ist klar. Jetzt gilt es aber herauszufinden, was ist denn Zeit miteinander, die uns beiden als Paar gut tut, die uns beiden Spaß macht. Und an der Stelle wäre hilfreich, vorher schon mal diesen Differenzierungspart gelernt zu haben, um herauszufinden, wo können wir uns denn treffen? Was ist das, was du mal machen möchtest mit mir? Was ist das, was ich mal machen möchte mit dir? Jetzt haben wir von Oma und Opa gelernt, Beziehungen sind Kompromisse. Und das ist leider eine Scheißaussage, weil die stimmt nicht. Wir wissen heute, dass das überhaupt nicht hilfreich ist, sondern was hilfreich ist, ist eher mal schenke ich dir etwas und mal schenkst du mir etwas. Sodass wir beide immer wieder das Gefühl haben, wir bekommen wirklich ganz das, was wir in diesem Moment benötigen, brauchen, uns wünschen. Wenn ich mich immer in der Mitte treffe, verliere ich meinen Optimismus und meinen Wunsch, in diese Beziehung rein zu investieren. So, und wenn ich nicht lerne, mit solchen Konflikten umzugehen, oder weil ich gelernt habe, dass diese Konflikte immer Streits werden, oder weil ich prinzipiell der Meinung bin, Konflikte sind böse für eine Beziehung und das darf man gar nicht haben, neige ich dazu, sowas zu vermeiden. Und dann rede ich nicht drüber. Dann mache ich das mit mir aus. Oder spreche mit Freundinnen, mit Freunden. Und da geht die Verbindung einfach dann verloren. In der symbiotischen Phase ist jeder Unterschied ja bedrohlich. Weil wenn du nicht ins Kino gehen magst, was mache ich dann als Filmfan? Wenn du keine Videospiele magst, muss ich jetzt meine PlayStation einmotten. Das heißt, also da beginnt eine Bedrohlichkeit, weil ich nicht weiß, wie sieht das in unserem Alltag aus? Ich muss lernen, damit umzugehen. Und dazu gehört auch in vielen Fällen zu akzeptieren, ne? Da sind wir wirklich anders. Je häufiger ich aber feststelle, das funktioniert, wir können das, dadurch lerne ich auch, deine Unterschiedlichkeit kann eine Ergänzung sein. Das tut uns gut. Und wenn ich immer wieder lerne, wir kommen damit zurecht, dann bin ich irgendwann mal auch in der Phase, wo ich sage, naja, also das Schicksal kann uns jetzt mal ein paar Steine in den Weg rollen, damit kommen wir auch klar. Ne? Also was wir schon alles hinbekommen haben, geschenkt. Und am Ende des Tages müssen wir ja zugeben, das wird ja nicht einfacher, je mehr Lebenserfahrung wir sammeln, weil da kommen immer mehr Schicksalsschläge und immer mehr Veränderungen. Jetzt komme ich zu dem Beispiel, das du genannt hast, warum das in der bestimmten Lebensphase so gravierend ist, weil immer mehr Dinge von außen kommen, auf die wir als Paar reagieren müssen. Und das weniger was damit zu tun hat, wie wir eigentlich selber sind, sondern da sind Veränderungen von außen, die wir auf die wir jetzt reagieren müssten. Und da komme ich wieder auf das Ding zurück. Jetzt würde ich aber so reagieren. Ich würde mir wünschen, dass du so reagierst. Ich erwarte gefälligst, dass du so reagierst. Das muss ausgehandelt und gelebt werden. Und im besten Falle stelle ich fest, die Idee, dass wir zwei Werkzeugkoffer haben, mit denen wir auf Veränderungen reagieren, also sehr verschieden sind, ist eigentlich die bessere Idee. Wir haben vielfältigere Möglichkeiten, darauf zu reagieren, als wenn jeder den gleichen Koffer mitbringen würde.
Na, das ist ein schönes Bild. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Das mag ich mit dem Werkzeugkoffer. Und ist auch das, Erik, der Moment im Leben, aus deiner Erfahrung, wo viele Seitensprünge oder Affären passieren, wo man sagt, okay, jetzt zu Hause, irgendwie alles schwierig, die Kinder schwierig, der Typ oder die Frau irgendwie, wir verstehen uns nicht mehr, kommen an den auch gar nicht mehr ran, kommen an die nicht mehr ran und auch mit Oma, Opa alles auch schwierig. Also, dass man sich da in so eine heile Welt flüchtet.
Ach, Affären sind ja ein großes Thema, ganz großes Thema und es gibt nicht den Grund für eine Affäre. Was wir sagen können heute ist, es hat nichts damit zu tun, ob die Beziehung glücklich ist oder nicht.
Aha. Sondern Gelegenheit macht Liebe.
Auch das, es hat vor allem eigentlich damit zu tun, sind die einzelnen Partner in der Lage, sich autonom zu fühlen, also selbstverantwortlich zu fühlen, selbstbestimmt zu fühlen. Denn das ist das, was die meisten Frauen wie Männer sagen, die eine Außenbeziehung, eine Affäre hatten. Ich fühlte mich wieder selbstbestimmt. Ich fühlte mich wieder wie ich. Ich habe was erlebt. Das hat mir gut getan. Da geht's nicht darum, die Beziehung zu kitten oder irgendwas außerhalb der Beziehung zu erleben, sondern es geht darum, wie ich mich in diesem Moment gefühlt habe. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Menschen sagen ja, ich würde mir das nie vorstellen können, dich zu betrügen. Ich finde das furchtbar. Ich verurteile das. Und dann machen sie es doch. Und an der Stelle ist ja therapeutisch interessant herauszufinden, was hat dich denn über diese Hürde gebracht, wenn deine Werte doch so stark sind?
Ja.
Was hat dir das bedeutet? Und das ist niemals, weil ich dich ärgern wollte. Das ist auch nicht, weil ich irgendwie da jetzt raus wollte, sondern ich habe mich selbst wieder gespürt in meiner Autonomie. Ich wollte raus aus dem Symbiotischen. Und wann diese Phase kommt, das ist wirklich sehr individuell. Das kann sehr früh sein, das kann sehr spät sein. Was sicherlich ein wichtiger Faktor dabei ist, dieses Paar hat es nicht geschafft, miteinander so zu reden, wie sie es gebraucht hätten. Beispielsweise zu sagen, ich habe Bedürfnisse, die kann ich hier nicht erfüllen. Wie wollen wir damit umgehen? Und ja, für manche Menschen ist der Satz, ich würde gerne, ich bin jetzt 50, ich weiß nicht, wie lange ich lebe, aber ich würde gerne sexuell tatsächlich auch nochmal was anderes erleben, als nur wir, was wir beide hier in unserer Ehe. Das ist ja erstmal ein Bedürfnis, das darf formuliert werden.
Absolut.
Aber das ist für viele Menschen genauso wie, ich bete jeden Abend, dass du stirbst. Wie gehe ich damit um, wenn das nicht mein Bedürfnis ist? Wie gehe ich damit um, wenn meine Welt ganz anders ist? Und traue ich mich dann, dir das trotzdem zu sagen? Gibst du mir das Gefühl, ja, sag mir alles, was dich beschäftigt und ich versuche auszuhalten, das zu hören, auch wenn es so gar nicht meinen Werten entspricht. Mhm. Das muss ich lernen. Mhm.
Sagen wir mal, im ersten Moment, wenn ein Partner das, ich sag mal, rausfindet oder es dann doch ein Gespräch darüber gibt und der eine sagt, hier, ich muss dir mal was sagen. Aus deiner Erfahrung in deiner Praxis als Therapeut, ich frage es mal in Prozentzahlen, also in wie viel Prozent der Fälle kann man so eine Beziehung noch retten? Weil ich kann mir vorstellen, dass natürlich viele auch sagen, das kann ich nicht verzeihen. Ich kann es vielleicht verstehen, verzeihen kann ich es nicht. Oder sagst du, das Verzeihen kann man auch erlernen?
Das Verzeihen erlebe ich noch nicht mal als das Problem. Mhm. Das Problem ist eher, kann ich dir jemals wieder vertrauen?
Oder so.
Denn was ich ja gelernt habe, ist, du schaffst es, mir frech ins Gesicht zu lügen, dabei keine Miene zu verziehen. Mhm. Und ich habe es noch nicht mal bemerkt. Mhm. Ja. Das ist auch ein Vertrauensproblem mir gegenüber. Was stimmt denn mit mir nicht, dass ich nicht bemerkt habe, dass du seit einem halben Jahr mit jemand anderem Kontakt hast? Das heißt, dieses Vertrauensthema ist ein ganz, ganz wichtiges. Und da ist meine amerikanische Kollegin Esther Perel spricht da von Pseudovertrauen und echtem Vertrauen. Pseudovertrauen bedeutet, ich glaube zu wissen, dass du so tickst wie ich und dass das niemals passieren wird. Und dem ist nicht so. Also Außenbeziehungen sind so alt wie Beziehungen selbst. Mhm. Und was früher war, ist natürlich, vor allem die Männer sind ausgestiegen und das war fast eine Art von ja, Standard. Ja. Also die offene Beziehung, wenn sie heute unter vier Augen auf Augenhöhe ausgehandelt wird, das ist am Ende auch kein neues Beziehungsmodell. Die haben es nur früher heimlich gemacht. Mhm. Die offene Beziehung ist nichts Neues. Die haben nur nicht drüber gesprochen. Und wie gehe ich damit um heute, wenn sowas passiert? Vor allem versuche ich mal, mein Umfeld draußen vorzulassen. Denn das, was ich heute höre, ist, geh, lass es sein, beende das, mach Schluss, geht gar nicht. Mhm. Es ist genau das Gegenteil von dem, was noch vor 50, 60 Jahren der Standard war, nämlich halt es aus, du wirst es schon wieder hinkriegen, das ist nur eine Phase, kommt wieder zurück, ihr kriegt euch schon wieder ein, ist halt so. Das hat man vor 50 Jahren gesagt. Mhm. Heute heißt es Fackeln und Heugabeln raus und auf gar keinen Fall Schweinerei und überhaupt. Und weder das eine noch das andere ist als Rat wirklich sinnvoll. Es muss jedes Paar für sich selber herausfinden, gelingt es uns, etwas anderes daraus zu machen. Es gibt drei Varianten für Paare, aus einer Affäre rauszukommen. Mhm. Die eine Variante ist, wir reden nie wieder drüber und tun so, als sei es nicht passiert. Spoiler, geht nicht gut. Das nagt normalerweise. Zweite Variante ist, wir beenden das Ganze. Vielleicht auch nicht, aber jetzt überlegen wir uns erstmal, was tun wir. Und die dritte Variante ist, okay, das hat offensichtlich nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Mhm. Was lernen wir daraus? Was könnten wir anders machen und wie könnten wir es besser machen? Und vielleicht finden wir etwas, wo deine Bedürfnisse und meine Bedürfnisse gleichzeitig erfüllt wird und wo wir vielleicht auch über unsere Bedürfnisse anfangen zu reden. Denn das ist ja das, was bei der Außenbeziehung passiert. Eine Person beschließt einseitig, diesen Vertrag aufzukündigen, der da heißt, wir tun das nicht. Mhm. Jetzt muss man aber ehrlicherweise dazu sagen, ganz viele Paare haben diesen Vertrag noch nicht mal geschlossen. Also die sprechen auch darüber nicht, sondern setzen es einfach voraus. Mhm. Weil ich möglicherweise nicht hören möchte, dass du sagst, nee, also monogam habe ich mir nicht vorgestellt, tut mir leid. Also 50 Jahre zusammen sein mit dir ist eine super Idee, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das sexuell immer so sein wird. Mhm. Und dann kann ich mich ja fragen, wie gehen wir damit um? Wollen wir zusammen auf eine Party gehen? Wollen wir eine Veranstaltung machen? Wollen wir eine dritte Person, ein anderes Paar einladen? Wollen wir beide irgendwie das öffnen? Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ich persönlich, ich bevorzuge kein Beziehungsmodell und ich verurteile kein Beziehungsmodell. Ich versuche eher zu sagen, es gibt heute so viele Möglichkeiten, etwas individuell zu verhandeln. Tut das, aber dazu müsst ihr wahrscheinlich erstmal lernen, genau sowas auch verhandeln zu können.
Mhm. Erik, gibt es Unterschiede bei Männern und bei Frauen? Du hast zwar vorhin gesagt, du magst nicht so gerne diese Klischee-Teilung. Vielleicht kannst du es auch nochmal anders sagen. Ich habe bei meiner Recherche nämlich gelesen, dass Frauen sich eigentlich schon gedanklich ein Jahr vorher trennen, bevor sie es eigentlich tun. Also vielleicht auch im Unterbewusstsein, aber bei Frauen rattert es wohl schon ein bisschen länger und man bewegt sich gefühlt immer mehr von der anderen Person weg, bis es dann irgendwann den harten Cut gibt.
Also am Ende für meine Arbeit ist es unwichtig, weil mich interessiert nur dieses Paar, das da vor mir sitzt. Deswegen habe ich es mit diesen Statistiken nicht ganz so. Aber ich erlebe das durchaus häufiger und das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass die Arbeitsteilung, die Care-Arbeit ungleich verteilt ist. Und da, liebe Männer, das mag sein, dass euch das gar nicht so bewusst ist und dass ihr euch in eurer Rolle als Vater vielleicht sogar so seht, ach, wir teilen doch alles 50-50. Fragt immer wieder mal nach, ob eure Partnerin das auch so sieht. Denn wenn die das nicht so sieht, dann passiert etwas, und da will ich jetzt eine andere Statistik zitieren. 50% aller Frauen in Beziehungen denken angeblich einmal pro Woche über eine Trennung nach, Männer zu 35%. Das heißt, da ist schon eine andere Sensibilität und ganz viel hat mit der Arbeitsteilung und der Care-Arbeit zu tun. Und das Problem dabei ist natürlich, ich kann niemanden zwingen, jetzt mehr zu machen.
Ja.
Also wir können darüber diskutieren, wir können darüber streiten und je erbitterter wir streiten, umso weniger wird sich ändern, weil die andere Person sich noch verhärtet. Ich kann nur dafür sorgen, dass die andere sich selbst verändern will. In der Therapie beispielsweise ist hier der interessante Gedanke, was kann eine Idee sein, für beide Partner etwas zu verändern an dieser Arbeitsteilung? Warum könnte es eine gute Idee sein, jetzt wirklich mal den Hebel umzulegen und was anders zu machen? Dass er einen Tag weniger arbeitet und dafür das und das macht. Keine Ahnung. Aber was würde für ihn auch dabei rauskommen, damit er das macht? Solange nur eine Person sagt, du musst, sagt die andere Person, ich muss gar nichts. Wenn aber jemand was ändern will, dann wird niemand diese Person aufhalten können. Und in der Therapie geht es häufig genau darum, herauszufinden, was für ein Paar könnten wir sein, wenn wir das und das verändern. Und wer da reinkommt in die Paartherapie und hofft, die Therapeutin oder der Therapeut würde jetzt das Partnerfixing für mich übernehmen und meine Partnerwahl nachträglich korrigieren, erlebt eine sehr schmerzhafte Überraschung. Das wird nicht passieren.
Erik, vielleicht abschließend, also du bist ja selbst auch Podcaster, also du weißt, wir könnten natürlich über diese Thematik und deinen Beruf noch Ewigkeiten sprechen. Wir haben jetzt versucht, ein bisschen alles etwas anzuschneiden und ich glaube, es waren ganz, ganz viele tolle Tipps und auch Einsichten dabei. Vielleicht kannst du abschließend so etwas, ich weiß nicht, vielleicht gibt es aus deiner Sicht, aus all deiner Erfahrung, aus all den vielen Jahren, wo du Menschen hilfst, ob im Fernsehen oder bei dir in der Praxis, gibt es so etwas wie eine Formel für die perfekte Beziehung?
Die gibt es natürlich nicht wirklich. Was ich aber schon empfehlen kann, ist, bleibt in Verbindung. Und nach Möglichkeit auch in der Verbindung, gerade dann, wenn es schwierig wird. Also versucht herauszufinden, wie können wir über Themen sprechen, die uns wirklich wichtig sind, obwohl wir wissen, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Wie können wir das lernen? Denn darum geht es am Ende des Tages. Wir können nicht immer der gleichen Meinung sein. Und das wäre auch furchtbar. Das wäre schrecklich. Wir würden uns ja gar nicht entwickeln. Das als Chance zu sehen, ist schwierig, aber es ist tatsächlich eine Chance. Und je häufiger ich das selber erlebe, umso häufiger werde ich diese Chance selber nutzen wollen und vielleicht sogar auch einfordern. Es geht darum, die Gespräche zu führen, die man ja bisher nicht führen konnte, aber eigentlich führen müsste.
Erik Hegmann, vielen Dank für diese tollen Einblicke. Es war ein ganz zauberhaftes Gespräch. Ich hoffe, wir konnten ganz vielen Menschen helfen, die uns zugehört haben. Vielen, vielen Dank und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal in Hamburg.
Sehr, sehr gerne.
Moin in den Norden.
Ganz lieben Dank, Jenny, für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Kneble.